Wenn du dich in 2026 wirklich verändern und neue Gewohnheiten etablieren möchtest, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht mit mehr Disziplin, mit mehr Willenskraft und mit mehr Härte zu dir, sondern es gibt einen viel besseren, einen eleganteren Weg. Und genau den möchte ich dir in dieser Episode zeigen. Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Das Jahr 2026 wird sehr wahrscheinlich nicht einfacher werden. Es wird für viele Menschen mit mehr Druck in der Arbeit, vielleicht sogar auch im Privatleben, mit mehr Input, mehr Komplexität und mehr Ablenkung einhergehen. Künstliche Intelligenz wird in immer mehr Bereiche des Lebens Einzug erhalten. Wir müssen immer schneller uns an neue Dinge anpassen. Wir müssen flexibler, agiler werden. Und umso wichtiger ist es, denn unser Gehirn wächst nicht mit. Unser Gehirn und unsere gesamte Infrastruktur wird die gleiche bleiben und umso wichtiger, dass wir viele, viele Dinge so einfach wie möglich gestalten. Und da kommen eben Gewohnheiten ins Spiel, denn wir haben nur eine bestimmte Kapazität, kognitive und mentale Kapazität und umso wichtiger ist es, die Dinge, die wir nicht täglich neu entscheiden müssen, auf Autopilot zu programmieren, sodass sie so mitlaufen, damit wir uns eben nicht dafür unsere kostbare Disziplin, unsere kostbare Entscheidungskraft verschwenden müssen. Diese Episode wird erstmalig jetzt Ende Januar ausgestrahlt und Ende Januar ist typischerweise so ein Zeitpunkt, wo viele Menschen merken, dass ihre guten Neujahrsvorsätze, die sie mit vollem Elan, mit voller Motivation Ende des Jahres definiert haben, Anfang des Jahres gestartet sind, dass da erste Risse reinkommen, dass es etwas bröckelt. Und das ist nicht, weil sie schlechte Menschen sind, weil sie schwache Menschen sind oder weil sie nicht genug Disziplin haben, sondern weil das Leben wieder zurückkommt, weil das ganz normale Leben uns in die Quere kommt. Anfang des Jahres ist alles noch ein bisschen ruhiger. Zwischen den Jahren haben die meisten Menschen, je nachdem, in welchem Job man ist, vielleicht etwas Zeit runterzufahren, zu reflektieren, zu überlegen, was im letzten Jahr nicht so gut gelaufen ist, was im neuen Jahr besser laufen sollte. Und auf einmal entsteht diese positive Grundstimmung, dass im neuen Jahr alles anders werden soll. So. Und wie gesagt, Ende Januar bröckelt es schon etwas. Wenn man sich die Statistiken ansieht, dann ist es so, dass weit über 90% der Dinge, die sich Anfang des Jahres vorgenommen wurden, spätestens Ende Februar oder allerspätestens Ende März wieder vorbei sind. Und vielleicht kennt ihr das auch, man hat sich was vorgenommen und das Gute in Anführungsstrichen, de facto ist nicht gut, aber für viele Menschen ist eine angenehme Ausrede an Neujahrsvorsätzen, wenn man dann irgendwann im Februar, März merkt, es war halt nichts, dass man erst im nächsten Jahr wieder damit anfangen muss. Deshalb bin ich persönlich grundsätzlich kein Freund von Neujahresvorsätzen, sondern man könnte auch Neutagesvorsätze definieren. Denn warum viele Monate warten, um etwas, was man grundsätzlich für gut empfindet, wieder anzugehen. Aber darum soll es heute nicht im Kern gehen. Ich persönlich möchte euch zeigen, welche Fehler häufig gemacht werden im Design, in der Konzeption, in der Formulierung von diesen Neujahrsvorsätzen, von Gewohnheiten, die man ändern möchte und die dann über kurz oder lang dazu führen, dass die Menschen eben unzufrieden sind und nicht dahin kommen, wo sie es gerne hätten. Denn mein Job, unabhängig von diesem Podcast, helfe ich Menschen ja, ein hohes Energielevel zu kreieren. Es hat viel mit Schlaf zu tun, aber auch mit anderen Dingen. Und mein eigentlicher Job ist aber den Menschen zu helfen, sich zu verändern. Denn all das Wissen über unsere Physiologie, über unsere Biologie, Psychologie, all diese Dinge mögen zwar spannend sein, aber wenn wir es nicht schaffen, in den eigenen Alltag umzusetzen, dann ist es alles nur Schall und Rauch. Und das hat auch gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ganz am Anfang meiner Karriere dachte ich, nur das Wissen vermitteln reicht aus. Aber mittlerweile weiß ich, dass das nicht mal 10% meiner Aufgabe sind, sondern die anderen über 90% sind es Menschen dabei zu begleiten, sich zu verändern. Und zwar nicht, wenn sie top motiviert sind und genug Zeit und Energie und Geduld haben, sondern wenn all das fehlt. Und da möchte ich euch heute ein paar Einblicke geben, was ich beobachte, was typischerweise falsch gemacht wird und die Menschen dann im Ergebnis frustriert. Wichtig zu verstehen, wenn wir über Gewohnheiten sprechen. In meiner Definition sind Gewohnheiten nicht das, was wir uns mal vornehmen, wenn wir entspannt sind, wenn wir im Urlaub sind, wenn das Jahr neu beginnt, sondern Gewohnheiten sind das, was dein Umfeld und dein System mit dir und zwar automatisch machen wird. Und zwar dann, wenn es hart wird, dann, wenn der Stresslevel da ist, dann, wenn man sehr, sehr viele Bälle in der Luft halten muss. Und lass uns mal ein paar Fehler durchgehen. Es gibt noch mehr, aber ich habe jetzt mal für diese Episode so 5 Klassiker rausgeholt, die ich beobachte, die bei Menschen meist aus Unwissenheit immer wieder passieren und wo Menschen auch über viele Jahre, je nachdem, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch zu denen gehört, die jedes Jahr aufs Neue wieder probieren, sich Vorsätze zu geben und es dann schon fast zu einer in dem Fall schlechten Gewohnheit geworden ist, dass man seine Gewohnheiten nicht umsetzt. Und das muss nicht so sein. Es frustriert auch, weil es lässt einen immer mit dem Gefühl da, dass man es nicht geschafft hat, dass man zu schwach war, dass man sich kritisiert, dass man vielleicht Scham entwickelt, ein schlechtes Gewissen hat. Und das ist doch das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen uns gut fühlen, wir wollen Momentum kreieren, wir wollen unser Selbstwertgefühl aufbauen und es nicht systematisch jedes Jahr aufs Neue immer wieder zerstören. Dementsprechend ein Fehler, den ich immer wieder beobachte, ist, dass die Vorhaben, wir können es Neujahrsvorsätze nennen, es bezieht sich aber auch unterm Jahr immer wieder, wenn Menschen grundsätzlich an einem Punkt stehen, wo sie sagen, ich möchte etwas verändern. Das kann eine neue Gewohnheit sein, die man anfangen, beginnen, etablieren möchte. Es kann aber auch im Gegensatz sein, dass man etwas aufhören möchte, eine schlechte Gewohnheit, entweder ganz aufhören oder die Frequenz reduzieren, gilt für beides. In beiden Fällen beobachte ich immer wieder, dass die Menschen viel zu groß, viel zu ambitioniert starten. Und es macht erstmal Sinn, denn starten wir jetzt wieder mit einem Neujahrswechsel. Menschen gehen typischerweise motiviert in das Neujahr. Ist auch eine schöne Sache. Es fühlt sich so ein bisschen wie Neustart an. De facto ist es, das Leben ist ja linear, die Zeit geht einfach weiter. Aber aus irgendeinem Grund, wenn der Kalender ein neues Jahr anzeigt, fühlen viele Menschen dieses Gefühl von Neustart. Eine neue Saison hat begonnen, man hat wieder die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Und wenn auf dieser Liste, die man sich dann vornimmt, nur so ganz kleine, vermeintlich banale Dinge stehen würden, dann fühlt sich das fast unbedeutend an, fast schon zu unambitioniert, als würde man einfach so weitermachen wie bisher. Aber das stimmt nicht. Es hat überhaupt keinen Mehrwert, eine sehr große Liste, eine lange Liste mit 5, mit 10, mit 15 Punkten und alles riesige Pläne. Menschen wollen das Joggen anfangen, sie wollen Gewicht verlieren, sie wollen, je nachdem wie der Beziehungsstatus ist, vielleicht aus einer Beziehung raus oder einen neuen Partner finden, sie wollen im Job vorwärts kommen, sie wollen ihre Ernährung umstellen, sie wollen meditieren anfangen. Alles auf einmal, alles, was man irgendwo aufgeschnappt hat, wird auf eine lange Wunschliste geschrieben. Aber diese Wunschliste hat nichts mit dem intelligenten Design eines Systems zu tun, wie wir unsere Gewohnheiten und damit unser Leben tatsächlich verändern. Diese Liste per se ist erstmal kein Selbstzweck. Wie gesagt, ich verstehe das, wenn man sich in dem Moment, wo es geschrieben hat und es vor sich sieht, gut aussieht. Man hat für den kurzen Moment das Gefühl, dass man sehr schnell dahin kommen kann. Aber wer schon das ein paar Mal probiert hat, weiß, dass es nicht damit getan ist, es auf eine Liste zu schreiben. Deshalb macht bitte diese Vorhaben, dieses Arbeitspaket nicht für die Tage, wo alles perfekt läuft, denn das ist einfach, sondern so eine Liste, so ein Vorhaben, so ein Programm, was man machen möchte, das muss auch an den schlechtesten Tagen standhalten, denn da wird entschieden, ob wir über Gewohnheiten sprechen oder nur über irgendwelche überambitionierten und unreflektierten Vorhaben, die, wie gesagt, nach wenigen Wochen im Jahr einfach verpuffen. Also, guckt bitte, dass ihr da mit einem intelligenten, realistischen Blick dran geht. Denn der Punkt ist, wir reden ja darüber, was Energie kostet. Energie kostet, wenn wir ganz große Dinge angehen müssen. Es erfordert sehr viel mentale Überwindung, weil die Trägheit, das zu tun, sehr, sehr groß ist. Es verlangt Willenskraft. Und diese Willenskraft ist teuer. Sie ist ein sehr, sehr kostbares Gut. Und ich würde empfehlen, die Willenskraft nicht für irgendwelche Gewohnheiten zu verschwenden, sondern für wichtigere Dinge im Leben, für Dinge in der Familie, für möglicherweise Dinge, die im Beruf anstehen, für Entscheidungen, die im Leben getroffen werden müssen. Dafür brauchen wir unsere kognitive Willenskraft, aber doch nicht für die Dinge, die idealerweise auf Autopilot laufen sollten. Deshalb meine Empfehlung, startet klein. Der Schritt von 0 auf 1 ist immer der schwerste. Von 1 auf 2 ist es schon einfacher und irgendwann, wenn man schon im Rhythmus ist, wenn man Momentum kreiert, wenn man in Bewegung ist, dann kann man viel leichter hochskalieren. Aber wenn man immer das Ziel auf 100 direkt stellt und sich fragt, wenn ich es mache, dann entweder ganz oder gar nicht, ist so eine Einstellung. Entweder so, wie es den maximalen Nutzen bringt, oder man kann es ja gleich lassen. Und das ist falsch. Wir brauchen Ausprägungen, die auch für die katastrophalen Tage in unserem Leben funktionieren. Denn wir müssen nicht sofort bei der Intensität, bei der Ausprägung sein, die den höchsten Nutzen kreiert. Bleiben wir mal bei einem Klassiker Joggen. Viele Menschen nehmen sich jedes Jahr aufs Neue vor, sie wollen x-mal die Woche für mindestens 40 Minuten joggen. So, man liest überall, Joggen, Cardio-Training muss eine gewisse Dauer einnehmen. Erst dann führt es zu der vollen Wirkung für den Körper. Und das stimmt, aber wir müssen ganz klar trennen zwischen dem maximalen Mehrwert und dem maximalen Nutzen für die Gesundheit und auf der anderen Seite, wie eine Gewohnheit etabliert wird. Und mich persönlich würde es extrem frustrieren, wenn ich mir sage, entweder ich gehe für 40, 50, 60 Minuten joggen oder gar nicht. Ich habe viele Tage in meinem Leben, wo ich für 5 Minuten, für 7 Minuten, für 10 oder 15 Minuten joggen gehe. Und manchmal ist es nicht joggen, sondern manchmal auch nur etwas schneller gehen, weil die Zeit nicht bleibt für Umziehen etc. Und das mag für viele vielleicht unambitioniert oder undiszipliniert wirken. De facto ist es aber eine der Geheimnisse, in Anführungsstrichen, wie wir nachhaltige Routinen etablieren. Denn wenn man zwischendurch mal 3, 4, 5 Mal viel kürzer joggen war, dann fällt das mal, wenn man mal wieder die 40 Minuten Zeit und Energie hat, sehr, sehr viel einfacher, als wenn dazwischen eine lange Pause gewesen wäre. Denn immer wieder das Wiederanfangen ist etwas, was viel Überwindung kostet. Das Weitermachen und das Wechseln zwischen kurzen, einfachen Einheiten und etwas schwierigeren Einheiten, das ist sehr, sehr viel leichter. Deshalb meine Empfehlung, bemesst eure Gewohnheiten nicht daran, wie krass sie sind, wie schwierig sie sind, welche Leistung ihr dafür abrufen müsst. Es geht um Konsistenz und macht bitte alles dafür, dass die Dinge, die ihr euch vornehmt, Konsistenz ablaufen an den leichten, an den tollen Tagen, aber auch an den schwierigen, an den härtesten, an den katastrophalsten Tagen. Denn da entscheidet sich, ob es Gewohnheiten sind oder nur Lippenbekenntnisse und Dinge, die man ab und zu, wenn einem gerade danach ist, die Dinge umsetzt. Und für die, die den Podcast häufiger hören, ihr wisst, ich mache seit Jahren, bald sind es 8 Jahre, eine Liegestütze am Tag. Ist ein schönes Beispiel. An vielen Tagen mehr, jetzt im Urlaub, wo ich freie Zeit hatte, habe ich häufig über 100, über 150 gemacht, aber nie weniger als einen. Es gab Tage, wo ich krank war, da habe ich eine Liegestütze gemacht. Und nochmal, das ist kein Aufruf, dass man krank Sport machen sollte. Hier reden wir darüber, wie wir Momentum beibehalten können in der kleinsten Form. Und eine Liegestütze führt dazu, dass man sich kurz auf den Boden legt, die Hände auflegt, einmal pumpt und wieder hochgeht. Man hat das Häkchen für diesen Tag gesetzt. Man hat nach wie vor die Routine gehalten. Das gilt fürs Lesen. Viele Menschen beschweren sich, oh, ich habe keine Zeit zu lesen, weil sie sagen, okay, wenn ich nicht mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit habe, dann lohnt sich das ja gar nicht. Aber überlegt doch mal, wie ihr euer Handy benutzt. Die kleinen Reels, hier 5 Sekunden, da 3 Sekunden. Genauso kann man es auch mit Lesen handhaben. Man kann auch nur eine Seite lesen am Tag. Dann ist man ein Leser. Man ist auf einmal wieder im Spiel, das man regelmäßig liest. Und vielleicht ist man eine halbe Seite und aus der einen Seite wird vielleicht ab und zu auch mal eine zweite oder eine dritte Seite. Aber man beschwert sich nicht die ganze Zeit, dass man nicht zum Lesen kommt. Man kommt zwar langsamer vorwärts, dann ist man halt eine Schildkröte beim Lesen. Aber man hat ein Buch, man hat ein Thema, womit man sich beschäftigt und man ist im Fluss. Und das Jahr 2025, genau nach dieser Strategie, habe ich angewendet auf ein Thema, was mir vorher nie gelungen war. Und zwar ist das erste Jahr in meinem Leben, und da bin ich stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, an jedem Tag einen Eintrag in mein Notizbuch, man könnte es auch Tagebuch nennen, aber es geht hier nicht so sehr um Tagebuchschreiben im klassischen Sinne, sondern mir geht es einfach darum, ein paar Gedanken des Alltages, ein paar Emotionen aufzuschreiben. Und 2025 war das erste Jahr, wo es mir an jedem einzelnen Tag gelungen ist. Hatte ich mehr Zeit? Nein. aber zur Wahrheit gehört, an relevant vielen Tagen, ich habe es nicht nachgezählt, vielleicht waren es 50 Tage, vielleicht waren es 100 Tage, steht nur ein einziges Wort auf dieser Seite. Das ist die kleinste Ausprägung meiner Gewohnheit. Die Jahre zuvor bin ich immer wieder daran gescheitert, wenn ich abends müde war und ins Bett wollte, dass ich sage, oh, und jetzt noch 10 Minuten hinsetzen und schreiben, hatte ich keine Lust drauf, habe es gelassen. So, und jetzt habe ich aber immer das Notizbuch geöffnet, die Kappe vom Stift genommen, ein Wort hingeschrieben. Manchmal war es einfach eine Emotion, die ich gefühlt habe, an die ich mich gern zurückerinnere. Manchmal war es einfach nur das Wort Danke, um die Dankbarkeit für den Tag nochmal zu durchleben. Egal was es war jeden Tag. Und genau nach dieser Logik, egal ob ihr Tagebuch schreiben wollt oder irgendwas anderes, gibt immer eine kleinste Version einer Gewohnheit, die man selbst an den schlechtesten Tagen, wo man keine Zeit, keine Energie, keine Willenskraft, kein gar nichts hat, trotzdem noch machen kann. Und das ist meine Empfehlung. Eliminiert diesen Glaubenssatz, dass es etwas zu klein sein kann oder nicht wichtig oder nicht wirksam sein kann. Es gibt nach meiner Ansicht nur zu groß. Denn wenn man zu groß einsteigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann auf dem Weg des Lebens, wenn der Stress kommt, wenn die Komplexität zurückkommt, dass es dann wegbricht. Und da hat niemand etwas davon. Und wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du sagst, ah, ich merke schon die eine oder andere Gewohnheit, die fängt langsam an zu bröckeln, dann nimm jetzt bitte ein Blatt Papier oder dein Handy oder wo auch immer du dir Notizen machst und schreib die kleinste Ausprägung auf, die es dazu gibt. Es hat einen Grund, warum die großen Bestseller zu diesem Buch, Atomic Habits im Deutschen, die 1%-Methode oder Tiny Habits, so, da steckt überall dieses Wort oder dieses Bild des kleinsten möglichen Elementes drin. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Gewohnheiten stabil zu etablieren. Das war ein großer Fehler, den ich beobachte. Ein zweiter Fehler, der damit einhergeht oder eine Folge daraus ist, dass ich beobachte, dass Menschen nie einen Plan dafür haben, wenn die Gewohnheit mal ins Wanken kommt. Und auch das macht erstmal Sinn. Viele aus Unwissenheit designen ihre Gewohnheiten so, dass sie zum Beispiel sagen, ich nehme mir jetzt vor, 30 Tage am Stück oder 100 Tage am Stück oder eine gewisse Reihe oder dreimal pro Woche irgendetwas zu tun oder nicht zu tun. Und wenn dann diese definierte Serie reißt, im Englischen gibt es diesen Begriff des Runstreak, also wie lang schafft man es am Stück sozusagen. Und wenn es dann aus irgendeinem Grund mal einmal nicht passiert, dann in der Definition, wie diese Gewohnheit aufgesetzt wurde, ist die Serie gerissen. Und das führt zu Enttäuschung, das führt zu einem Gefühl der Niederlage. So, und wenn diese Serie einmal gerissen ist, dann geht auch sofort die Motivation runter. Dann hat man sich quasi die erste Ausnahme erlaubt und dann ist der Damm gebrochen. Dann kann man sagen, okay, jetzt hat es ja schon einmal nicht geklappt. Dann macht man es entweder gar nicht mehr, manche fallen sofort zurück und zu sagen, okay, dann hat es halt wieder nicht geklappt dieses Jahr. Oder die Ausnahmen werden immer häufiger, immer häufiger, immer häufiger. Und von diesem entweder ganz oder gar nicht, dieses alles oder nichts, möchte ich euch dringend abraten. Stellt euch mal Piloten vor. Was wäre, wenn Piloten so ausgebildet würden, dass sie sagen, ich kann dieses Flugzeug nur fliegen, wenn alles gut funktioniert, wenn die Technik funktioniert, das Wetter gut funktioniert, die Passagiere mitmachen. Aber so läuft's nicht. Sie werden für die Ausnahmen vorbereitet und geschult. Sie haben Notfallpläne. Und genau das möchte ich euch auch an die Hand geben für eure Gewohnheiten. Geht davon aus, dass es Brüche geben wird. Geht davon aus, dass ihr Pausen machen werdet. Das kann Krankheit sein, das kann eigene Krankheit oder das Kind ist krank sein, das können Reisen sein, auf die man geht, was auch immer kommt. Aber das heißt nicht, dass grundsätzlich die Gewohnheit wanken muss, sondern dass man einen Plan hat, wie man zurückkehrt, was man dann macht. Entweder es ist die kleinste Ausprägung, wie wir gerade beim ersten Fehler diskutiert haben, oder es ist ein Weglassen mit aber einer ganz klaren Vorgabe, einem konkreten Protokoll, wie man zurückkehrt, wann man zurückkehrt. Denn das neue Anfangen, wenn das Gefühl da ist, okay, die Gewohnheit ist nicht mehr da, ich muss neu anfangen, das kostet Kraft. Aber das Fortsetzen nach definierten Regeln und Fortsetzen kann eben auch bedeuten, dass eine kleine Pause drin war. Das erfordert deutlich weniger Willenskraft, deutlich weniger sich aufraffen müssen. Und eine Logik, die man zum Beispiel etablieren kann, ist, dass man sagt zum Beispiel, nie mehr als zweimal auslassen. Das wäre zum Beispiel, und es kommt natürlich konkret auf die Gewohnheit an, auch wenn es eine tägliche Routine wäre, dass man sagt, nie mehr als zweimal am Stück auslassen. Es gibt so einen Spruch, der klingt im Englischen schöner, aber ich probiere es ins Deutsche zu übersetzen. Der heißt, einmal auslassen ist eine Ausnahme. Zweimal auslassen ist der Beginn einer neuen Gewohnheit. Und da steckt viel Wahrheit drin aus meiner Sicht, denn wenn man etwas zweimal nicht gemacht hat und vielleicht ein drittes Mal dranhängt, auf einmal ist das Tor offen, dass es vielleicht die neue Gewohnheit ist, es eben nicht mehr zu tun. Und wie gesagt, verurteilt euch nicht für die Ausnahmen, für die wenigen, sondern habt einen klaren Plan, geht davon aus, dass es passiert, geht mit Güte und einer Gelassenheit und auch einer Toleranz euch gegenüber da dran und dann habt aber einen Plan, wie ihr schnell wieder zurückkommt. Stabile Gewohnheiten zeichnen sich dadurch aus, dass die Rückkehr zur Gewohnheit sehr, sehr schnell passiert. Und ein wichtiges Kriterium ist dafür eben, dass man mental es schon antizipiert, schon vorhersieht und dann eben ohne Wertung, ohne Bewertung, ohne Verurteilung es hinnimmt und dann zurück in den Tritt kommt. Es geht nicht um Perfektion an dieser Stelle, das ist ganz wichtig, sondern die Rückkehrgeschwindigkeit zur alten Gewohnheit, die sollte überschaubar kurz sein. Okay, dritter Fehler. Es besteht noch der ganz große Mythos oder die Illusion, dass Gewohnheiten nach 30 Tagen kontinuierlichem Durchführen sitzen, also für immer und ewig platziert sind. Und gibt viele Artikel und über die konkrete Zahl wird gestritten. Manchmal steht 28 Tage da, manchmal 30 Tage, manchmal 66 Tage. All diese Zahlen sind falsch. Wieso kann ich das so sicher sagen? Weil es darauf ankommt. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, dann muss einem klar sein, dass es nicht für alle Gewohnheiten, für alle Menschen eine Zahl geben kann. Das ist natürlich nur ein Richtwert. Und dieser Richtwert orientiert sich daran, wie lange es dauert, bis unser Gehirn neue Verknüpfungen kreiert. Man spricht hier von Neuroplastizität. Also wie lange es dauert, damit Neuronen, Gehirnzellen sich verbinden und stabilisiert werden. Das passiert aber schon beim ersten Mal, also es geht schon los in dem Moment, wo man ein Verhalten erstmalig tut und mit Wiederholung werden diese Pfade eben immer stabiler und je stabiler diese neuronalen Verknüpfungen sind, desto einfacher fällt es uns, etwas zu tun. Kennt man aus Erfahrung, etwas, was man zum ersten Mal tut, erfordert unsere volle Aufmerksamkeit. Wenn man es aber tausendfach wiederholt hat, dann läuft es einfach so mit. So, und um nochmal zu dieser Dauer zu kommen, mir ist das deshalb so wichtig, weil oft Menschen denken, wenn sie durch die ersten 30 Tage durch sind, dann muss man sich um nichts mehr kümmern. So, und das stimmt einfach nicht. Bestes Beispiel, was das widerlegt, ist der Dry January. So, Menschen, viele Menschen, und das befürworte ich grundsätzlich, entscheiden sich immer mehr, dass sie den ganzen Januar keinen Alkohol trinken. So, das heißt, sie haben diese 30 Tage, aber der überwiegende Großteil, und ich kenne hier keine Statistik dazu, aber wäre mal interessant zu erheben, fangen im Februar wieder an, Alkohol zu trinken. Also daran sieht man, nur weil man etwas 30 Tage tut oder nicht tut, heißt noch lange nicht, dass man damit durch ist. Ich betone das deshalb, weil Menschen sich dann zu sicher fühlen und ich möchte jetzt auch nicht zu viel Druck aufbauen, aber bestimmte Gewohnheiten brauchen ein ganzes Leben lang zumindest eine Pflege. Das heißt nicht, dass man immer kämpfen muss, es wird einfacher mit der Zeit, aber zumindest eine Aufmerksamkeit und eine Wahrnehmung, wo bestimmte Gefahren entstehen können. Und häufig ist es so, wenn bestimmte Dinge sich im Umfeld ändern, das kann ein Umzug sein, dass sich also der Wohnraum ändert, wo bestimmte Routinen im alten Wohnraum etabliert waren, wenn sich der Arbeitsplatz ändert zwischen Homeoffice und wieder im Büro, wenn man Urlaub hatte und zurückkehrt. Also es gibt verschiedene Sollbruchstellen, wie wir im High Energy Club bei uns sagen. Und da wachsam zu sein und zu gucken, wo stehe ich gerade und wieder zurückzukehren, ist eine der ganz wichtigen Prinzipien, wie Gewohnheiten eben nicht nur 30 Tage anhalten, sondern über Monate, Jahre und wenn es die richtigen sind, auch idealerweise Jahrzehnte. Ein vierten Fehler, den ich sehr häufig und zunehmend beobachte, ist, dass Menschen die falschen Gewohnheiten auswählen. Wie kann es dazu kommen? Die meisten von uns sind auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen unterwegs und das Thema Selbstoptimierung, Wellness, Biohacking, Longevity etc. ist so präsent, dass ständig neue Trends, neue Challenges, neue Routinen, neue Gewohnheiten, neue Studien kommuniziert werden und man den Eindruck hat, das müsste ich jetzt mal machen. Ich müsste Kältebad anfangen, ich müsste jetzt mir Lichtmasken aufsetzen, ich müsste. Und Menschen orientieren sich nach meinem Empfinden viel zu sehr daran, was sie irgendwo lesen, was vielleicht gerade in ist, was andere Menschen um sie rum machen, was trendy ist, was schick ist, was irgendwie cool klingt und viel weniger daran, was ihnen eigentlich am besten tun würde. Unser Energielevelsystem, wie alle Systeme, ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Und wirklich Menschen, die auf einem hohen Energielevel haben, eine sehr gute Selbstwahrnehmung, was im Moment ihr schwächstes Glied ist. Es bringt überhaupt nichts, sich irgendeine, jetzt bleiben wir mal bei einem Trend, der gerade aktuell ist, irgendeine Lichtmaske aufs Gesicht zu setzen für 15 Minuten, um die Haut zu verbessern, die Mitochondrienproduktion zu verbessern, wenn man auf der anderen Seite nur Junkfood isst und nur 5 Stunden schläft. So, also da geht es erstmal darum, die Basics in den Griff zu kriegen. Und für manche sind es ganz banale Dinge, die den größten Effekt haben. Und für die, die den Podcast länger hören, ich habe letztes Jahr zum Anfang des Jahres 2025 eine Episode, ich werde die auch verlinken, zum Thema Big Domino veröffentlicht. Da ging es darum, den wichtigsten, den allergrößten Dominostein im Leben zu finden und auf den zu priorisieren. Denn meistens zetteln sich Menschen im Klein-Klein, sie optimieren an den letzten paar Prozentpunkten, haben aber nicht das große Bild. Und es gibt bei den meisten Menschen einen großen, den größten Dominostein. Wenn man den angeht und zum Fallen bringt, dann führt der zu so einem Momentum, so einer Dynamik, dass die ganzen vielen kleinen Dinge, um die man sich viel zu sehr gekümmert hat, fast automatisch oder eben mit dem Momentum fallen. Und da empfehle ich nicht aufs Außen zu gucken. Man kann sich natürlich informieren, man kann sich inspirieren lassen, aber rennt nicht jedem Trend hinterher, nur weil andere das machen, sondern probiert herauszufinden, und da gibt es Methoden dafür, was das eigene schwächste Glied im System ist und darauf voll zu fokussieren. Lieber auf die effektivsten 1-2 Hebel voll zu fokussieren und da einen Schritt vorwärts zu kommen, als sich 5 oder 10 andere Dinge vorzunehmen und da am Ende zu scheitern. Und Fehler Nummer 5, den ich auch sehr, sehr häufig beobachte, vielleicht einer der größten Fehler, weil er so nahe liegt, ist, dass Menschen sich bei all dem, was wir jetzt besprochen haben, immer auf ihre Motivation, auf ihre Disziplin, auf ihre Willenskraft verlassen und übersehen, dass es eigentlich nur darum geht, ein gutes System zu designen. Und das fasst so ein bisschen die Punkte auf, die wir bisher besprochen haben. Anfang des Jahres ist die Welt gut. Man denkt, dass man dieses Jahr endlich stärker wird und endlich die Dinge in den Griff bekommt, die man sonst nie in den Griff bekommen hat. Aber seien wir mal realistisch. Wenn man einfach mal die letzten 5 oder 10 Jahre zurück sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Jahr ganz anders laufen wird, relativ gering. Man wird tendenziell nicht mehr Ressourcen zur Verfügung haben, man wird nicht mehr Zeit haben, das Leben wird nicht einfacher werden. Deshalb, wenn neue Dinge dazukommen, dann sollte man sich auch fragen, was denn dafür weggenommen werden muss. Denn von den großen Dingen, die man wirklich mit Disziplin und Willenskraft anschieben kann, lassen sich nach meiner Erfahrung nicht mehr als 1, maximal 2 Dinge verändern. Und deshalb ist eben so wichtig, dass wir die anderen flankierenden Dinge, wo es um das Energielevel geht, was Routinen sind, die Schlaf, Ernährung, Bewegung, Stressmanagement etc. bedeuten, dass die nicht zu großen Raum einnehmen, sondern dass die wirklich im Hintergrund und mit wenig Aufwand und mit wenig Fokus mitlaufen können. Und das passiert aber nicht durch Zufall, sondern eben nur, wenn man ein System gebaut hat, wenn man Gewohnheiten hat, die nicht nur in Bestform funktionieren, sondern die eben tatsächlich immer funktionieren. Denn wenn diese Dinge zu anstrengend sind, man muss jeden Tag neu mit sich verhandeln. Mache ich das jetzt oder lasse ich es vielleicht? Und dieses mit sich selber verhandeln, das kostet Energie. Und diese Energie wollen wir eben für wichtigere Dinge investieren. Und so ein mentales Modell, was wir euch jetzt kurz mal fragen können, einfach so als Schnellcheck sozusagen. Wenn ich jetzt heute Abend in eure Wohnung kommen würde und mir das Wohnumfeld, den Wohnraum und das Handy ansehen würde, welche Gewohnheiten würde ich sehr wahrscheinlich vorhersagen, ohne euch persönlich zu kennen? Ich wiederhole das nochmal, es ist ein sehr starkes Gedankenmodell. Guckt euch euren Wohnraum, euer Handy und vielleicht noch ein, zwei andere Dinge an und fragt euch, was würde ich für Gewohnheiten bei euch prognostizieren oder jeder andere Mensch, ohne euch persönlich zu kennen und ohne darüber zu sprechen. Und das gibt euch ein Gefühl, welche Dinge für euch einfach sind, also welche Verhaltensweisen werden durch euer Umfeld einfach gemacht und was wird vielleicht wahnsinnig schwierig gemacht. Und da steckt sehr viel, Futter drin und sehr viel Power und sehr viel Potenzial, um ein paar Dinge umzustellen, um gewünschte Gewohnheiten sehr wahrscheinlich zu machen und ungewünschte Gewohnheiten in der Frequenz, in der Intensität zu reduzieren oder vielleicht ganz zu lassen. So, und das waren jetzt nur eine Auswahl. Es gibt noch viele, viele weitere Punkte, aber ich glaube, hier haben wir schon so ein ganz gutes Gefühl bekommen, wo es häufig hapert, warum Menschen Jahr für Jahr für Jahr immer wieder daran scheitern, sich zu verändern. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, die Dinge habe ich auch schon mal gehört, Wissen ist nicht das Problem, aber das Umsetzen im Alltag, das ist etwas, wo ich mir in den letzten Jahren wirklich viele Gedanken gemacht habe. Ich habe es gesagt, am Anfang meiner Karriere habe ich sehr stark auf Wissensvermittlung entsprechend fokussiert, weil ich dachte, wenn man mal die Fakten kennt, dann macht man es halt. Aber ich wurde immer wieder sowohl von mir persönlich, aber auch von vielen Klientinnen und Klienten eines Besseren belehrt. Und dementsprechend habe ich mir persönlich in den letzten Jahren die meiste Zeit den Kopf zerbrochen, wie kann man Menschen dabei helfen, eben sich zu verändern, wenn sie es wünschen. Natürlich nicht gegen ihren Willen, aber wenn sie sagen, das möchte ich, aber es gelingt mir einfach nicht. Und all diese Erfahrungen, all diese Methoden, all diese wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ansätze etc., die habe ich persönlich in die Konzeption und in die Ausgestaltung des High Energy Clubs eingebaut. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Ich möchte es kurz erwähnen, weil es jetzt am Jahresanfang für viele Menschen wieder sehr relevant ist. Wir kriegen viele Anfragen, wie man da mitmachen kann. Der High Energy Club ist eine Community von Menschen, die alle ein intensives, ein stressiges Leben haben, aber für sich entschieden haben, dass sie ihr Energielevel priorisieren möchten. Und am 21. Januar werden wir ein Live-Event veranstalten, wo ich diesen High Energy Club vorstelle, was man da genau erwarten kann. Ich werde euch zeigen, wie man Gewohnheiten, egal ob es ums Thema Schlaf, um Ernährung, um alles, was rund ums Thema High Energy sozusagen zu tun hat, wie wir die Gewohnheiten genau so designen können, dass sie eben automatisch und ohne Disziplin funktionieren. Wir werden uns ansehen, wie jeder persönlich, das nicht mit der Holzhammer-Methode alle das Gleiche, sondern jedes Mitglied entwickelt da sein eigenes, ihr eigenes, auf sich zugeschnittenes Energielevel-System, was in den Alltag passt. Und wir werden auch über die 3 bis 5 Hebel sprechen, die den meisten Mitgliedern aus den letzten 3 Jahren wirklich helfen werden. Und ich möchte dich herzlich einladen, es ist ein kostenloses Info-Event. Und selbst wenn du sagst, der Club ist für dich gar nicht interessant, allein in diesem Live-Event wirst du sehr, sehr viel über Gewohnheiten lernen. Wir werden uns den einen Unterschied zwischen Menschen, die Gewohnheiten erfolgreich etablieren und einen, die es nicht tun, ausmachen würde. Den möchte ich euch in diesem Info-Event sehr gerne erklären. Es ist wissenschaftlich fundiert, aber in meiner Erfahrung mit Tausenden von Menschen wirklich auch validiert. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann wird man sehr, sehr aktiv und erfolgreich sein, sein Leben entsprechend ändern zu können. Wenn das also für dich relevant ist, ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich spreche in diesem Podcast hier mein Mikro in eine Kamera und ich lerne euch natürlich teilweise auch über die Kommentare kennen. Aber wenn wir da, es ist ein Live-Event via Zoom, wo ich euch auch kennenlernen kann. Wenn ihr an dem Tag keine Zeit habt, es gibt eine Aufzeichnung natürlich dafür und direkt danach werden wir die Türen für den High Energy Club für eine kurze Zeit öffnen. Also wer da dabei sein möchte, gerne auf die Teilnehmerliste setzen. Ich setze den Link in die Beschreibung, in die Shownotes zu dieser Episode. Es ist www.chriszurell.com/, also dieser Trennstrich, HEC für High Energy Club - Warteliste. Ich lege es auch nochmal in die Shownotes rein, da könnt ihr draufklicken, einfach anmelden, dann kriegt ihr die Zugangsdaten. 21. Januar, 19 Uhr, wer da keine Zeit hat, gibt es die Aufzeichnung. Dann würde ich mich freuen, wenn viele von euch ich da kennenlernen darf und auch viele von euch im High Energy Club begrüßen darf. Denn ich kann aus eigener Erfahrung, ich bin ganz ehrlich, ich liebe es immer offen zu sprechen. Früher habe ich mir schwer getan, sowas in eine Kamera zu sprechen, weil ich mich immer ein bisschen so gefühlt habe, als müsste ich jetzt was verkaufen. Und natürlich, Menschen werden jetzt vielleicht abschalten und sagen, jetzt probiert er was zu verkaufen. Aber hinter diesem Club, hinter diesem Konzept stehe ich zu 1000%, weil ich hunderte Menschen gesehen habe, begleiten durfte, wie sie ihr Energielevel trotz eines intensiven, eines stressigen Lebens wirklich in den höchsten Bereich bekommen. Wir stellen am Anfang immer die Frage, wie hoch ist dein Energielevel? Und Menschen, die neu dazukommen, die antworten 3, 4. Wir haben immer eine Skala von 1 bis 10, wo die 7 aber nicht erlaubt ist. So 3, 4, 5 vielleicht. Und die Menschen, die ein paar Wochen oder Monate dabei sind, und wir haben einige, die schon seit Jahren dabei sind, weil sie einfach sehen, das ist ihre Struktur, ihr Taktgeber. Das sorgt dafür, dass sie ihr Energielevel immer wieder priorisieren. So, die antworten regelmäßig mit einer 8, einer 9, einer 10. Wie das funktioniert, warum dieser Club so gut funktioniert, das würde ich euch gerne in dem Live-Event erzählen. Darstellen, wie wir arbeiten, wie die Methodik ist, wie wir uns treffen, was ihr da für Content, für Inhalte erwarten könnt. Ihr könnt eure Fragen stellen und dann würde ich mich richtig freuen, wenn wir da zusammen im neuen Jahr gemeinsam arbeiten. Okay? So, das war mir noch wichtig zu erwähnen. Und jetzt nochmal zu den 5 Fehlern. Ich würde mich freuen, wenn ihr Leute beobachtet, die da vielleicht jetzt schon wieder an dem Punkt sind, dass sie aus dem Tritt kommen, was die Gewohnheiten betrifft. Schickt diese Episode weiter, den Link, vielleicht sogar die Einladung zum High Energy Club in das Live-Event. Denn da sind alle Antworten, um wirklich voller Energie mit funkelnden Augen das Jahr 26 und alle Folgejahre zu bestreiten. Vielen Dank.